ist aber irgendwann aufgefallen, dass die Fliege natürlich ein ganz faszinierendes Insekt ist, weil sie so als das kaum beachtete, aber gleichzeitig sehr lästige gilt und dann aber, wenn man sich diese Fliegenkörper genau ansieht, wie genau die gebaut sind, das in der Lage ist, dann so ein plump wirkendes Geschöpf so in schnellen Zickzackbewegungen durch die Luft zu bewegen, das ist schon sehr faszinierend. Und in der Vereinigung all dieser Widersprüche dachte ich dann irgendwann, vielleicht ist das auch so eine Art kleines Bild für das Gedicht.
Was haben Fliegen mit Gedichten zu tun? Wie entsteht überhaupt ein Gedicht? Aus Träumen, Erinnerungen, Wortentdeckungen? Gibt es einen poetischen Blick? Vielleicht sogar eine poetische Existenz? Und wird man damit geboren? Oder gilt auch für diese Kunst der Satz von Karl Valentin: ist schön, macht aber viel Arbeit? Über diese Fragen sprechen wir heute in Weiterlesen. Ich bin Natascha Freundl und bei mir im rbb-Studio ist der Lyriker und Essayist Nico Bleutke, dessen neues Buch schlicht Drei Fliegen heißt, über Gedichte. Herzlich willkommen bei Weiterlesen, Nico Bleutke.
Hallo.
Und ich begrüße auch Thomas Geiger, Programmkurator im Literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee.
Hallo.
Weiterlesen, diese Podcast- und Radioreihe für gute neue Bücher, haben RBB Kultur und das LCB im Frühjahr ins Leben gerufen, als auch die Literaturveranstaltungen am Wannsee pandemiebedingt eingeschränkt werden mussten. Inzwischen kann man die Webseite von Weiterlesen mit einer kleinen, feinen Buchhandlung vergleichen. Und unter den vielen verschiedenen Autoren und Titeln, die man da kennenlernen kann, findet sich auch immer wieder Lyrik, neue deutschsprachige Lyrik. Wer sich da ein bisschen auskennt, für den ist Nico Bleutke ein wichtiger Name. Vor allem als Dichter, aber auch als Literaturkritiker. 2006 erschien sein Debüt Klare Konturen. Der neue Band Drei Fliegen ist, wenn ich mich nicht irre, Nico Bleutke, dein 9. Buch. Es ist nicht der erste Band mit Essays, aber doch der erste, der ganz verschiedene verstreute Prosatexte über Gedichte versammelt. Warum hast du dich entschieden, diese Texte jetzt zu einem Buch zusammenzufassen?
Na, ich mache das jetzt seit 20 Jahren und hatte große Lust, habe gemerkt, da sind immer mal Essays entstanden. Es hat sich einiges angesammelt. Ich hatte große Lust, das zu komponieren und einfach ein Buch draus zu machen, weil ich das Gefühl hatte, obwohl das oft Essays waren, die auf Zuruf hin entstanden sind, Einladungen, ein kleines poetologisches Splitter zu schreiben oder so etwas, dass doch so eine Grundidee, eine Grundströmung irgendwie in den Essays ist, sodass ich die auch komponieren kann.
Nico Bleutke und ich, wir hatten schon immer mal wieder miteinander zu tun in Interviews und auch in der Organisation dieser Ausgabe von Weiterlesen. Und im Zuge dieser Kommunikation haben wir irgendwann beschlossen, uns zu duzen. Thomas Geiger und ich, wir kennen uns schon lange. Also heute duzen wir uns alle in Weiterlesen. Diese gut sortierte Lyrikecke im Sortiment von Weiterlesen, die ist vor allem Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium zu verdanken. Er ist es, der uns immer wieder auf Gedichte aufmerksam macht, sie uns ans Herz legt. Und verrat uns doch bitte, Thomas, wie du die Lyrik von Nico Bleutke, die du sicher schon viele Jahre kennst, beschreiben würdest.
Ja, das ist gar nicht so leicht. Ich kenne die Lyrik tatsächlich seit seinem ersten Band. Wenn ich über Nico Bleutke was sagen müsste, fällt mir, glaube ich, als erstes das Wort skrupulös ein. Er ist ein wirklich skrupulöser Schreiber. Das heißt, er ist ein sehr genau arbeitender, sehr weitgehend recherchierender Poet, was gar nicht so selbstverständlich ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite merkt man dieses Recherchieren den Gedichten gar nicht so sehr an, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, der Nico Bleutke ist ein Autor, ein Lyriker, der sein lyrisches Ich ganz schön weit unterdrücken kann und eigentlich als Mensch, als Sensor in die Welt geht, Dinge aufnimmt, fühlt, sieht, aber es kommt eigentlich nicht das Wort Ich, sondern eher das Wort Es vor. Es ist ein Geher und es ist ein Seher und es ist ein Landschaftserkunder, ein Landschaftsarchäologe. Seine größeren Zyklen gehen vom Sehen aus und versuchen dann über das Gesehene in die Geschichte, in die Zeitgeschichte und in die Erdgeschichte weiterzugehen. Und da verbinden sich ganz verschiedene Sphären und es sind eigentlich poetische Essayräume, die entstehen. Na, vielleicht mal so viel bis jetzt.
Die poetischen Essayräume, die können wir jetzt wirklich ausbuchstabiert in dem neuen Buch lesen. Und vieles von dem, was du gesagt hast, Thomas, erinnert mich an jetzt die unmittelbare Lektüre-Erfahrung dieser Essays. Dennoch die Frage, was hast du Neues erfahren aus dieser Sammlung von Texten, die ja zum Teil schon erschienen sind in verschiedenen Zeitungen, Anthologien, aber einige sind auch neu.
Ja, das Tolle an diesem Band ist, und das ist ja eigentlich immer so, dass wenn Dichter über Dichter schreiben, man nicht nur über die beschriebenen Dichter, sondern auch über den Schreibenden erfährt, und das ist auch in dem Fall so. Das heißt, es gibt ganz unglaublich viele Bezüge auf andere Autoren, interessanterweise fast nur Zeitgenossen oder sehr viele Zeitgenossen. Und zum anderen ist das, was ich gerade gesagt habe, dass das lyrische Ich eher zurückgenommen ist, dass das mehr nach vorne geht. Die Kindheit und das Erinnern spielen eine große Rolle in diesem Buch. Das fand ich tatsächlich für diesen Dichter verhältnismäßig neu.
Da über diesen Komplex Kindheit und Annäherung an die eigene Kindheit werden wir noch im Laufe dieser Ausgabe reden. Aber ich wollte dich, Nico Bleutke, noch mal genau fragen, welchen Stellenwert die Essays in deinem Schreiben für dich haben? Ist das etwas, wie hier ist schon das Wort Raum gefallen, also die längere Prosaform im Unterschied natürlich zum konzentrierten Gedicht? Sind das eher sozusagen Echoräume oder ist das eine Selbstvergewisserung des konzentrierten Schreibens beim Dichten? Oder ist es einfach eine andere künstlerische Ausdrucksform?
Alle drei Dinge zugleich. Also es hat tatsächlich so angefangen, dass die Essays für mich am Anfang eine Möglichkeit waren, überhaupt über die Gedichte zu sprechen. Also als ich angefangen habe zu schreiben, war ich immer so in dieser ganz eigenen Sprachwelt der Gedichte, dass ich wusste, ich habe da gar kein Außen. Es ist mir tatsächlich schwer gefallen, darüber zu sprechen. Und die Essays waren eine Möglichkeit, das nochmal halb analytisch aufzufalten. Nicht zuletzt, um dann mir selber klarzumachen, was habe ich eigentlich bei diesen Gedichten getan, damit ich bei den nächsten Gedichten vielleicht nicht wieder genau dasselbe mache. Inzwischen hat sich das dann ausgebreitet und ist zu einer eigenen Sprachmöglichkeit für mich geworden. Natürlich ist es so, wenn mir jemand die Pistole auf die Brust drücken würde und fragen würde, Gedicht oder Essay, würde ich immer Gedicht sagen, ganz klar. Aber der Essay ist eine andere Möglichkeit, die vielleicht großartigerweise Prosa und Lyrik und vielleicht auch dramatische Momente in sich vereinen kann. Es gab ja lange die Theorie, das sei der Roman, der Omnivor, der Allesfresser, aber vielleicht ist das der Essay, eine völlig unterschätzte Form, die eben anders arbeiten kann. Und im Gegensatz zum Gedicht, also das Gedicht kann, glaube ich, immer mehr als alle anderen Kunstformen, deswegen mache ich das, weil es Abkürzungen nehmen kann, aber es ist eben eine Welt, die Sprache als Geschehen im Augenblick eigentlich auffaltet. Und der Essay hat vielleicht noch ein bisschen mehr, in der Art, wie ich ihn verstehe, die Möglichkeit, über etwas zu sprechen und in dem Sinne klassischer analytisch zu arbeiten und kann aber trotzdem verschiedene Bildwelten hineinholen, kann mit rhythmischen Momenten auch aus der Lyrik arbeiten und kann auch untergründig Verbindungen herstellen und kleine Verwandtschaften oder Brüche, Spannungen zwischen Momenten aufzeigen.
Und wie Nico Bleutke die Spannungen zwischen Momenten und zwischen Erinnerung und Gegenwart aufbaut, das hören wir in einem Ausschnitt aus dem Buch Drei Fliegen. Und zwar hören wir den Essay Balkon.
Balkon. Die Anlagen, feuchtes Laub zu jeder Jahreszeit, Bierflaschen und der Geruch nach Algen, der vom Rhein her kam. Durch einen der kleinen Torbögen ging es auf die Straße, dahinter die Häuser, vier- bis fünfstöckig, manche noch aus der Gründerzeit, andere in den 50er und 60er Jahren erbaut. Wenn wir ankamen, schaute ich gleich nach oben zum Balkon. Manchmal stand die Großmutter schon an der Brüstung und winkte. In meiner Erinnerung haben diese Besuche keine Zahl. Ich könnte nicht sagen, ob wir einmal, zweimal im Monat in der Uferstraße hielten oder nur alle halbe Jahre. Wenn ich den Blick zum Wasser wendete, sah ich durch die Bäume der Anlagen Fragmente der langgezogenen Ausflugsboote, die dort verteut lagen, im Herbst und Winter auch die Flanke jenes aus Bronze gegossenen Tigers, dessen Schwanz fast immer fehlte. Nichts war hier in eine Ordnung gebracht oder unterschieden von dem dunstgrauen Himmel, dessen langsam drehende Schichten der Gegend eine kaum merkliche Bewegung verliehen. Die Atmosphäre zog, hielt sich in ihrem Schwerefeld und an den Rändern spürte ich ihre Kraft. Der Zug ließ erst vor der Haustüre nach. Meine Fingerkuppe passte genau in die Mulde des Klingelknopfes. Der Druckpunkt lag tief und es war für mich nie ganz verständlich, dass ich nur ein leichtes Quietschen hörte und nicht das Klingeln selbst. Hinter dem Drahtglas der Türe war alles im Nebel. Manchmal erahnte ich die beiden Stühle und die Trockenblumen, die in einer Ecke des Gangs standen. Ging dann der Summer, schob ich die Türe auf und war sofort umfangen von den Gerüchen. Putzmittel, Bonawachs, Spuren von Benzin und Kohle, die aus den nahen Garagen herüberzogen. Das ganze Treppenhaus schien durchsetzt von einer eigentümlichen Substanz. Einer Substanz, die sofort die Erinnerung an alle anderen Besuche in mir wachrief. Vielleicht war es auch umgekehrt. Manchmal war ich mir nicht sicher, ob nicht die Dinge sich an etwas erinnerten, diese deutlich wahrnehmbare Essenz ausschwitzten, um mir zu zeigen, dass sie wussten, wer ich war. Erst recht aber der Aufzug schien aus lauter beweglichen Momenten zu bestehen. Das helle Licht, die Sicherheitsplaketten, im Inneren der Kabine roch es nach Bakelit und alter Kleidung. Ich erinnere mich, wie langsam die Türen sich schlossen, an den dumpfen Ton beim Zusammentreffen der beiden Türflügel, ein Klopfen fast, das ein Echo in dem kurzen Klopfton fand, der beim Passieren eines Stockwerks hörbar wurde. Die Spannung wuchs mit jedem Klopfen, ganz leicht nur, aber doch zu spüren in den Fingerkuppen, im Atmen und in einem bestimmten schärfer werden des Blicks. Oben dann sah man durch das Sichtfenster schon die Großmutter. Mich aber fingen weniger ihre Umarmungen ein, als die Wäscheleien, die durch das Gangfenster zu sehen waren, gelbe und blaue Schnüre aus Plastik, quer über die Luftfläche des Hofes gespannt und daran die Wäschestücke mit ihrem Duft nach Kernseife und Stärke. Für einen kurzen Moment war ich bei ihnen draußen im Hof und sie waren bei mir an der Tür des Aufzugs. Das Treppenhaus, schreibt Lutz Seiler einmal, gehört zu den magischen Orten der Kindheit. Was könnte magisch hier bedeuten? Eine bestimmte Eigenheit dieser Orte, die vertrauten Einteilungen der Welt zu unterlaufen? Eine Fähigkeit der Imagination, ihren Platz zu geben? Den Glauben des Kindes daran, von diesen Orten bestimmt zu werden und die feste Überzeugung, diese Orte selber mit der Stimme, den Fingern, der Nase bestimmen zu können? Dabei muss es keineswegs eine alte Haustür sein, die den Blick ins Innere zieht, Sonnenlicht auf den Kacheln und ein geheimnisvoll dunkler Flur. Der Ort kann so nüchtern sein wie nur was. Graue Fischgrätfliesen, Steckdosen, brüchige Klingelschilder und die Hand fährt über das Metallgeländer, an dessen Streben sich die ausgehärteten Lacktropfen ertasten lassen. Das Treppenhaus in Mainz war voll von sensorischen Einzelheiten, an denen meine Wahrnehmung haftete. Ein Echoraum, so gegenwärtig wie immer schon durchzogen von den Spuren des Vergangenen, von Inhalaten und Ausdünstungen, Mischträgern sedimentierter Euphorien, verdichteter Erinnerung. Doch das Treppenhaus war gleichsam nur der Vorposten dieser veränderten Welt. Trat ich dann in die Wohnung, war es wie das Eintauchen in ein anderes Medium. Die Luft schien eine neue Konsistenz zu haben, dichter, heller, zugleich warm von Gerüchen und Farbreflexen, die alles Sichtbare, die Dinge und die Schatten und die Lichtflächen mit einem Fluidum umgaben. Aber es war nicht nur eine Sache der Dinge, auch der kleine Junge hatte sich verändert. Er roch den Teppich und den Duft der Linsensuppe, der in der Luft hing, die Spuren von Seife und den Staub in den Ecken, die Äpfel und die Kissen und den Holztisch, auf dem der Aschenbecher aus Messing stand, in dem der Großvater seine Zigarettenstummel ausdrückte. Die Großmutter war immer in Bewegung, immer schien sie schon beim nächsten Handgriff zu sein, nie in sich selbst zu ruhen, nie habe ich sie irgendwo stehen und etwas betrachten sehen, konzentriert oder gar versunken in sich selbst. Einzig während ihres Mittagsschlafes war sie reglos, dösend im Sessel oder mit offenem Mund im Ehebett liegend. Selbst wenn sie sich kurz hinsetzte, suchte sie sofort nach einer Beschäftigung, prüfte, ob die Tabletten richtig auf die Kästchen der Pillendose verteilt waren, maß sich den Blutdruck oder nahm einen der immer schon mit Druckstellen und Runzel versehenen Äpfel aus dem Obstkorb, schälte und zerschnitt ihn, für mich, den Enkelsohn, ohne dass der je nach einem Apfel gefragt hätte. Die Äpfel wurden nicht weggeworfen. Es mochte kaum noch etwas von ihrer ursprünglichen Röte übrig geblieben sein, sie konnten fast nur noch aus bräunlichen, bläulichen, sogar tiefschwarzen Stellen bestehen. Immer fand sich ein Messer, mit dem die Großmutter etwas Essbares aus diesen Äpfeln, aus diesen Kriegs- und Trümmerzeitäpfeln herausschneiden, in mühsamster Kleinarbeit förmlich herausschälen konnte. Ich erinnere mich an den Geruch der Äpfel. Obwohl sie mürbe waren und an den Schnittstellen kaum mehr Saft hervortrat, konnte ich sie riechen. Ein feiner, fast milder Duft. Manchmal auch, nicht unangenehm, nach Schimmel, der sich mit dem Geruch von Altfrauenhaut, Putzmitteln, alten Hausschuhen, mit dem Geruch von Fingerspitzen und Großmutterfingern mischte. Fingern, mit denen sie einem fortwährend einen Apfelschnitz hinschob oder in den Mund steckte oder etwas am Mund herumwischte, einen Fleck entfernte, ein hängengebliebenes Stück Apfel, ein Haar, einen Krümel. Dann der Rhein, die offene Balkontür. Vielleicht lag es an der Entfernung zum Ufer, dass ich hier, im 5. Stock stehend, zwar die Feuchtigkeit in der Luft spüren konnte, aber nicht den von Blattresten und Staub gespeisten Duft des Rheins wahrnahm, den ich bemerkte, wenn ich am Wasser durch die Anlagen lief, schon gar nicht den Geruch des Treibstoffs, der von den Schiffen kam. Ich ging zum Fensterbrett. Mit beiden Händen nahm ich das Fernglas aus seiner kleinen Zinnschale und schleppte es auf den Balkon. Ich erinnere mich an die Abendluft, die mich umfing, und an das Stampfen der Schiffsmotoren. Wenn ich das Fernglas ansetzte, spürte ich kurz sein Gewicht auf dem Nasenrücken und den Druck der Okulare gegen die Augenränder. Und der Geruch war da, eine verdichtete Mischung aus Haut, Parfüm und Metall. Gleichzeitig spürte ich die Körnung der metallischen Oberfläche an meinen Fingern und Handballen und hatte ein Gefühl für den Griff, das alles für Momente eine Einheit bildete, und für das Rädchen, auf dem die Fingerkuppen von Zeige und Mittelfinger auflagen. Der erste Blick war immer ein Schock, als sei die Welt ein mit Glas gefüllter Zylinder, transparent, aber mit Schlieren versehen und leicht verzerrt an seinen Rändern. Erst wenn die Augen sich an die Perspektive und das Gerät gewöhnt hatten, eine Spanne von kaum mehr als 5 Sekunden, war ich wieder bei der Welt, in der Welt, die sich scharf stellen und heranholen ließ. Dichtes Schwarz umzog mich, dann sah ich die spiegelnde Wasserfläche, die Positionslichter der Schiffe, die roten und grünen Lampen an der Mündung des Mains. Ich bewegte meinen Kopf mit den Armen, dem Fernglas langsam, glitt über die Uferlinien, immer wieder zurück zu den roten und grünen Lichtern. Sie glosten, waren kleine Auren. Das Tuckern der Frachter, die Lichter, die Vibrationen, die Luft des Balkons, in die sich der Geruch der gelagerten Äpfel mischte, manchmal von Orangen, alles durchlief leicht zeitverschoben meinen Körper und sickerte ein in jede Faser. Diese Bewegung wurde zu mir und ich war diese Bewegung, eine große Ruhe, Entspanntheit, die zugleich von höchster Euphorie und Aufmerksamkeit durchzogen war.
Der Rhein betrachtet vom Balkon der Großeltern aus, mich erinnert das an einen Gedichtband von dir von 2017, Nachts leuchten die Schiffe. Und das Schöne ist, wenn man deine Gedichte kennt, dann kann man natürlich sehr viele Bezüge aufbauen zu diesen Essays. Aber man kann die Essays auch als ganz eigenständige Erkundungen des eigenen Schreibens, der eigenen Lektüreerfahrungen lesen. Auffällig ist der gedehnte Blick auf, wie Thomas es anfangs auch schon beschrieben hat, auf kleinste Kleinigkeiten, also das Skrupulöse, das du vorhin genannt hast, Thomas, das finde ich auch in diesem Text wieder. Vielleicht bleiben wir einmal bei der Frage, ob es so etwas gibt wie einen poetischen Blick. Was sagst du dazu, Nico Bleutke? Würdest du diesen Begriff dir zu eigen machen?
Ich habe mal vor vielen Jahren, ich glaube 15 Jahre sind das her, das ist einer der ältesten Essays in diesem Band, tatsächlich so eine Idee des poetischen Sehens entworfen. Inzwischen würde ich es, wenn dann, verwandeln in ein poetisches Sensorium, was dann vielleicht ein bisschen abgespeckter formuliert sein könnte als eine Aufmerksamkeit einfach für Weltmomente, und das umfasst Beobachtungen, kleine Splitter, genauso wie Sprachbeobachtungen natürlich. Also momentan zum Beispiel interessieren mich sehr im politischen Diskurs Fragen, wer spricht, mit welchem Herrschaftsanspruch, mit welcher Tendenz zur Eindeutigkeit und was ist eigentlich der Unterschied zum Gedicht. Gleichzeitig ist es so, wir haben gerade eine kleine Tochter bekommen, ich beobachte sehr aufmerksam, wie sie gerade mit Lauten spielt und im Vorstadium der Sprache Töne entwickelt. Das sind ja Töne, die es in keiner Sprache und Laute mehr so geben wird, ne, die Kinder da können. Und das können solche ganz unterschiedlichen Momente sein. Das Spannende ist immer, es ist ja nicht nur, das ist dann vielleicht der Unterschied zu einem, nennen wir es mal, Alltagssensorium, dass es nicht nur darum geht, sowas zu beobachten, und in irgendeiner Weise zu speichern, sondern das übersetzt sich gewissermaßen alleine dann immer schon, wenn ich es notiere oder wirklich, wenn ich es festhalte oder es sich festhält in diesem großen Erinnerungs- und Sprachspeicher, aus dem sich mein Schreiben immer auch speist, als halb bis ganz sprachliches Moment. Das heißt vor allem als etwas aus Rhythmus und Klang. Also ich notiere nicht, habe XY gesehen, sondern es hat dann schon eine bestimmte sprachliche Struktur, einen Rhythmus, eine Verknüpfung ganz eigener Art aus Bedeutungsebene, Klang und Rhythmus. Und so etwas kann dann zum Beispiel der Kern für ein Gedicht sein oder für eine essayistische Erkundung. Dieses Klang-Rhythmus-Moment vor allen Dingen.
Ich finde es interessant, dass du gleich auf Politik gekommen bist, weil ich dieses Buch, Thomas, ich gucke dich gleich an, als ja dezidiert unpolitisches Buch wahrgenommen habe, in dem gewissermaßen derjenige, der hier durch die Landschaft streunt, die Landschaften seiner Erinnerung, aber auch die Landschaften seiner Stadt, und das ist Berlin, sozusagen bewusst die politischen Assoziationen erstmal außen vor lässt oder sie so ein bisschen beiseite schiebt und sich an den Phänomenen dessen, was man sehen kann, was man auch lesen kann, festhält. Wie hast du das wahrgenommen, Thomas?
Das kommt natürlich auf den Begriff des Politischen an. Dieses Erkunden von Landschaft oder auch Stadtlandschaft natürlich oder überhaupt die Sensorik geht bei ihm ja auch oft ins Historische. Und das Historische ist immer auch ein politischer Akt. Und das ist eben, wenn er die ehemalige innerdeutsche Grenze an der Kliniker Brücke erkundet oder wenn er das Tempelhofer Feld als Thema hat, dann landen wir sofort natürlich auch in ideologischen Zeitaltern und in historischen Zeitaltern, die eminent politisch sind. Aber die Arbeitsweise von ihm könnte nicht weiter weg vom Agitprop oder vom Klarpolitischen sein. Deswegen war ich jetzt, eigentlich habe ich sofort meine Ohren gespitzt, dass ihm das Eindeutige der politischen Rede gerade beschäftigt. Und das Eindeutige ist ja gerade das, was Lyrik im besten Fall nicht ist. Von daher bin ich gespannt, wie wir diese Untersuchung der Eindeutigkeit der politischen Rede irgendwann demnächst bei Nico Bleutke wiederfinden werden.
Die Eindeutigkeit ist ein Moment. Das Spannende ist ja, dass die politische Rede eben auch mit solchen Verschiebungsmomenten arbeitet und etwas gesetzt und gesagt wird und zwei Tage später wird es revidiert und so weiter. Das sind ja Mittel, die dann fast, könnte man provokativ sagen, auch schon wieder literarisch sind. Und da wird es natürlich dann für jemanden, der sich mit Sprache beschäftigt, doppelt spannend, weil solche einfachen Unterscheidungen, hier ist die Eindeutigkeit, hier ist dann die poetische Rede, die alles in Vielsemantik und Klang und Rhythmus auflöst, nicht mehr greifen. Ne? Das ist das Spannende, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich wollte noch sagen, die Techniken, was dann heißt, tatsächlich im nennen wir es mal politisch zu arbeiten, sind zum Beispiel Schnitttechniken. Also es gibt ein Essay, in dem erkunde ich als Gegenbewegung gewissermaßen zu diesen euphorischen Erfahrungen am Rhein die Unterströmung, die dort immer war, die Art, wie Sprache in dieser großväterlichen Familie verwendet wurde. Und das hat ja eine ganz lange Tradition, die weit ins 19. Jahrhundert zurückreicht, dass eben Sprache ein Machtdiskurs und ein Autoritäts- und Herrschaftsdiskurs ist und ich in diesem Umfeld gar nicht gelernt habe und ich gar nicht gewohnt war, dass etwas in der Diskussion diskutiert und Argumente ausgetauscht werden, sondern es gab dann gerade dem Kind gegenüber immer das Machtwort. Und diese Art von Sprache habe ich dann kurz geschnitten mit einer ganz anderen Spracherfahrung, nämlich ein Buch von Wolfgang de Breun, ein junger Soldat, der in der NVA ist und dort in noch viel extremerer Weise diese Art von autoritärer Sprache kennenlernt und am eigenen Leib erleiden muss. Und das Querschalten und Schneiden dieser beiden Ebenen ist, glaube ich, etwas, was mir sehr viel Spaß gemacht hat und was, glaube ich, eine ganz andere Art ist, etwas zu kommentieren. Denn die Schwierigkeit ist ja, wenn man sich jetzt nochmal Stichwort Eindeutigkeit und Aussage mit politischer Rede beschäftigt, dass es natürlich nicht so sein kann, dass man einfach andere Aussagen dagegen hält, weil man da nur die Strukturen der politischen Rede rekonstruiert oder reproduziert, sondern man muss sich überlegen, wie kann ich dagegen arbeiten, ohne in so diesen Selbstwiderspruch der gleichen Sprachdiktion hineinzugeraten.
Das fand ich tatsächlich auch eine sehr interessante Lektüreerfahrung, die sich auch im Laufe des Buches erst aufgebaut hat. Am Anfang hatte ich zumindest sehr stark den Eindruck von Idyllen auch. Die großelterliche Wohnung, immer wieder taucht auch das Wort Euphorie auf, der Blick auf den Rhein, die Schiffe, die Ruhe, die das ausstrahlt und die übergeht auf das Kind, das das beobachtet. Das hat ja was sehr auch Anheimelndes. Und dann in dem Text, den du erwähnt hast, der ja am Ende des Buches steht, wo die Maßregelungen durch die Großeltern eine wichtige Rolle spielen und das nochmal gegengeschnitten ist gegen diese Militärerfahrung in den 70er Jahren in der DDR. Das hat mich dann plötzlich sehr stark an diesen Film Das Weiße Band erinnert. Also auch gewissermaßen sage ich mal, deutsche, um das zu verallgemeinern, deutsche Erfahrungen von Züchtigung in der Familie, die du offenbar auch in einem westdeutschen Haushalt in den 70er, 80er Jahren erlebt hast. Sprechen wir ein bisschen über den Komplex Kindheit und Annäherung an die Kindheit. Grundsätzlich fällt wirklich in diesen Essays auf, das ist ganz wichtig für dich. Immer wieder diese Verortung. Warum ist das eigentlich so wichtig?
Ich glaube tatsächlich, dass Urprägungen von gewissen Erfahrungsmomenten einfach sind. Also in dem Balkontext haben wir es gehört, die euphorische Erfahrung, dass das Glosen von Lichtern, das Aufgehen wirklich, also die Illusion, man könnte in so etwas wie dem Wahrgenommenen aufgehen und gleichzeitig sehr elementare Erfahrungen von Gewalt, die natürlich in dieser Kindheitswahrnehmung immer unterhalb der bewussten Analyse, die ja ein Kind sowieso noch nicht hat, laufen, sondern das ist ja das Perfide eigentlich, dass es so einsickert und das Kind auch immer denkt, na, eigentlich müsste es so richtig sein, weil es kommt ja von denen, denen ich vertraue, das sind die Eltern. Und diese Strukturen, die sehr komplex sind, schneiden sich natürlich ganz tief ein und in diesem Erinnerungsreservoir spielen die eine ganz, ganz große Rolle. Die Frage ist natürlich, wie kann ich jetzt als jemand, der schreibt, mich in diese Momente zurückversetzen, gewissermaßen, die ja oft auch jenseits der Sprache ablaufen oder nicht in einem sprachlichen Bereich, dass man so einfach drauf zugreifen kann. Es gibt ja von Proust sehr schön die Mémoire involontaire, also Momente, die sich die berühmte Madeleine-Szene etwas spaltet sich ab durch einen bestimmten Geschmack. Das Spannende ist aber, das kann man bei Proust sehen, da ist dieses Moment und im Nachhinein kommt dann eine lange, das sind glaube ich im Buch 3, 4 dicht gesetzte Seiten, in denen er analysiert und drüber nachdenkt, wo kommt eigentlich dieser Geschmack, dieses Ensemble her, und dann kommt er erst drauf, das ist ja meine Kindheitswelt, Combrin, und dann faltet die sich auf wie so eine kleine Papierwelt. Und ich kenne die umgekehrte Erfahrung, ich kenne diese Momente und kenne die lange Bewegung der Analyse, und bei vielen dieser Momente weiß ich bis heute nicht, ich kann sie nicht zuordnen, ich weiß nicht, wo sie herkommen.
Ich habe mich beim Lesen oft gefragt, ist das Kind, das da am Rhein steht, ist das schon mit dem poetischen Blick geboren, bringt das schon eine gewisse Sensibilität mit, oder ist das eine nachträgliche Arbeit des Autors, sich dieses Kind wieder zu vergewissern und sich in diesem Kind wiederzuerkennen oder auch nicht, das Kind auch als ein anderes Selbst wiederum in diesen Texten zu betrachten?
Gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich konnte das nicht abspalten. Das Kind war schon Nico Bleutke, aber natürlich ist das erinnerte Kind von Nico Bleutke etwas anderes als das Kind, das da am Rhein unzählige Male oder doch vielleicht nur 1-2 Mal im Jahr zu Gast war. Aber es kommt ja immer wieder dieser Moment, auf dem Balkon stehend oder zum Fenster rausblickend, und dieses, ich sag's mal so, dieser bubenhafte Blick auf das Binnenschiff, das ist ein ständig wiederkehrender Moment, ja, den ich wieder ganz banal super gut nachvollziehen kann, weil für mich als Kind das Schiff auch eine unglaubliche Faszination ausübte. Aber was ich natürlich überhaupt nicht kann und was Nico Bleutke kann, dass er diese Erinnerung zum einen in Nachts leuchten die Schiffe wieder ins Gedicht oder in die poetische oder in die dichterische Welt einspeist, zum einen. Und wie er diesen Blick eigentlich auch zu so einem Grundton dieses Erzählungsbandes macht. Weil er rhythmisiert diesen Band durch die Erinnerung an diese Mainzer Wohnung und aus diesem Blick. Und das ist kunstvoll und das ist toll.
Ich stelle mir eine ganz schlichte Frage. Bist du als Dichter geboren? Diese Sensorik, hattest du die schon als Kind oder musstest du dir das wieder erarbeiten, zurückzukehren zu dieser Sensibilität der Wahrnehmungen?
Das ist so eine Art Doppelbewegung. Natürlich kenne ich diese Kindheitsmomente und die haben sich abgespeichert, und das ist etwas, was mich dann auch mit diesem Kindsein ganz und gar verbindet. Aber es ist natürlich heute so, dass es eine ganz schwierige Struktur ist, denn ich muss mich auf der einen Seite versuchen, tatsächlich zurückzuversetzen und hinein zu versenken in diese Wahrnehmungsmomente, was natürlich immer nur vor dem Hintergrund meines heutigen Verstandes, Bewusstseins gelingt, und gleichzeitig weiß ich natürlich, dass ich das Ganze auch in der Sprache wieder bauen muss, konstruieren muss. Und das heißt, ich muss mich auf der einen Seite tatsächlich mit anderen Erinnerungskonstruktionen oder Geschichtsbildern auseinandersetzen, wie wir dort, gerade in der Historie zum Beispiel, in der Geschichtsschreibung, wie wir dort mit geschichtlichen Momenten umgegangen und welche Geschichten werden konstruiert. Und ich muss aber auch mich mit meiner eigenen unbewussten und teils bewussten Erinnerungskonstruktionen, den Geschichten, die ich mir immer selber erzähle, zur Lebensgeschichte auseinandersetzen, wie brüchig auch immer die sind. Und ich baue das dann aber natürlich in der Sprache nach. Das ist das Schwierige immer, sich aus diesem Hineinversetzen in die Momente, in das Konstruktionsmoment. Was für eine Sprache benutze ich eigentlich, um so etwas wie einen Geruch oder ein Geräusch zu beschreiben? Das ist ja ein hochgradiger Übersetzungsprozess, in dem ich dann etwas vielleicht in solche Einzelheiten einlagere, um es so in irgendeiner Weise einzufangen, dass aber ein Kind, glaube ich, eher als Gesamtsensorium und völlig unreflektiert wahrnimmt.
Wann hast du angefangen, zum Beispiel über Fliegen zu dichten oder über was auch immer du wahrnimmst? Wann hat das begonnen?
Auch die Fliegen, die gibt es als Kindheitsfliegen natürlich. Da sind wir auch wieder bei der Kindheit schon lange. Fliegen, die mich, ich hatte so ein kleines Zimmer unterm Dach, das sich im Sommer sehr aufgeheizt hat und da musste man dann eigentlich immer lüften. Und morgens kamen Fliegen rein, die mich dann geweckt haben, was gerade an den Tagen, an denen man mal das Glück hatte, Wochenende auszuschlafen, sehr nervig war. Meine Mutter hatte auf dem Fensterbrett Blumentöpfe postiert und dahinter hatten sich dann oft tote Fliegen, die vom Fenster einfach abgeprallt waren, angesammelt. Das sind Sachen, die hängen geblieben sind. Aber mir ist auch irgendwann aufgefallen, dass die Fliege natürlich ein ganz faszinierendes Insekt ist, weil sie so als das kaum beachtete, aber gleichzeitig sehr lästige gilt. Und dann aber, wenn man sich diese Fliegenkörper genau ansieht, wie genau die gebaut sind, die Flügel, das Facettenauge und das in der Lage ist, dann so ein plump wirkendes Geschöpf so in schnellen Zickzackbewegungen durch die Luft zu bewegen und die Geräuschkulisse, dieses Brummen, dieses Summen, Surren, das ist schon sehr faszinierend. Und in der Vereinigung all dieser Widersprüche dachte ich dann irgendwann, vielleicht ist das auch so eine Art kleines Bild für das Gedicht. Und dann gibt es natürlich unheimlich viele Textfliegen auch, ist mir aufgefallen. Bei Ernst Jandl, bei Rielke, Robert Musil hat eine ganze Philosophie aufgebaut. Er beobachtet Fliegen, die an einem Fliegenpapier kleben bleiben und leitet dann daraus diese Bewegung gesamtgesellschaftlich, wie die anfängliche Lebendigkeit sich nach und nach verfestigt zu einer Routine, zu Ritualen und am Ende so die schlimme Verfestigung am Lebensende nur noch übrig ist. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Fliege zu verwenden und zu verwandeln.
Gerade in den Texten, die sich auf Fliegen beziehen. Es gibt den Essay Drei Fliegen, der auch dem Buch den Titel gegeben hat. Aber es gibt auch andere Texte, in denen Fliegen hindurch summen und auftauchen. Du beziehst dich dabei ja auch ganz explizit auf andere Künstler. Grundsätzlich die Frage, wie wichtig ist für dich dieser Austausch mit anderen Autoren oder eben auch mit der bildenden Kunst, die Besuche in Museen? Welche Rolle spielt das für dich?
Also gerade was Dichterinnen und Dichter angeht, das ist ganz elementar. Also ein großer Teil meines Schreibens speist sich aus dem Lesen, wirklich aus rhythmischen Momenten, die hängen bleiben. Das können auch Prosasätze sein, das muss gar nicht nur das Gedicht sein. Und an den Tagen, an denen ich es nicht schaffe zu schreiben, ist es tatsächlich wichtig für mich, dass ich dann auch ein bisschen in Gedichten lese und sozusagen im Fluss zu bleiben. Und in der bildenden Kunst ist es ähnlich. Da ist natürlich das Spannende, dass man in einem anderen Medium, damit einer anderen Sprache ist und aber etwas hat, was natürlich hochgradig das Sensorium fordert und diese Übersetzungsarbeit natürlich nochmal in einer ganz anderen Weise gefordert und gefördert wird, weil ich mir Gedanken machen muss, wie ist das, was ich dort wahrnehme, für das mir sofort Sprachmomente hochschießen, wie kann ich das in das Nacheinander gewissermaßen dann der poetischen Sprache, die ja dann trotzdem wieder auf eine Gleichzeitigkeit zielt, auch wieder übersetzen. Das sind große, große Impulsgeber und gleichzeitig eben auch Ersatzhandlungen an den Tagen, an denen es nicht zum eigenen Schreiben kommt.
Tage, an denen es nicht zum eigenen Schreiben kommt, die scheint es aber in deinem Leben wenige zu geben, wenn man dieses Buch nimmt, weil ich zum Beispiel das nur bewundern kann, dass jemand die Zeit hat, hinauszuradeln, zum Beispiel aufs Tempelhofer Feld und immer wieder dorthin und die kleinsten Fugen und das Gras, das zwischen den Steinen wächst, zu beobachten und wieder zurückzukehren an den Schreibtisch und das festzuhalten. Stichwort poetische Existenz. Wir haben über den poetischen Blick gesprochen. Gibt es sowas wie eine poetische Existenz?
Das ist etwas, was ich tatsächlich, seitdem ich das mache und das schon ziemlich lang versuche. Das heißt nicht, dass man die ganze Zeit, um jetzt das Klischee aufzugreifen, beseelt durch die Welt laufen würde. Aber natürlich, dieses Sensorium ist immer da. Und das hat natürlich auch was mit dem Willen zu tun. Also natürlich suche ich diese Momente auch und muss mich auch disziplinieren. Und die Fahrt aufs Tempelhofer Feld oder zu anderen Orten, die wichtig sind für das Schreiben, die sind natürlich zu Recherchezwecken dann ganz klar keine Ausflüge, sondern die sind wirklich, da weiß ich, ich fahre dorthin, um Sachen nochmal nachzurecherchieren, nochmal nachzuprüfen und gleichzeitig vielleicht die Chance zu haben, dass sich nochmal andere Sachen freisprengen. Das muss man sich nehmen und das ist tatsächlich dann auch in dem Sinne Struktur geben und Arbeit in einem valentinschen Sinne vielleicht.
Also ich muss sagen, ich kann sowas nur mit großem Neid lesen, insbesondere in diesen Zeiten, wo alles politisch so aufgeheizt ist, dass sich jemand die Zeit nimmt, eben so genau auf die Welt zu schauen und die einfachen politischen Slogans beiseite lässt, gezielt beiseite lässt. Beneidest du das auch, Thomas?
Ich bewundere es, ich beneide es nicht, weil ich, selbst wenn ich die Zeit hätte und ich mir die Zeit nehme, es käme was anderes raus und von daher strebe ich es auch in dem Sinne gar nicht an. Aber Existenz hat ja auch gerade in diesen Zeiten etwas mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Und ich nehme jetzt den Ball mal auf und sage, dass das Dichter und Poeten wie Nico Bleutke, aber auch wie viele andere, ob das Uliana Wolf ist oder Anja Uttler, ob das Steffen Popp ist oder Marcel Bayer, eine Gesellschaft muss sich solche Leute, die dieses Sensorium entwickelt haben, auch leisten können und auch leisten können wollen. Deswegen ist die Notwendigkeit von Förderung von Literatur und von Kunst und Künsten ganz allgemein, das nimmt die zeitgenössische Musik genauso ein wie die zeitgenössische Kunst. Wir müssen uns das leisten können wollen und wir müssen Leute, die wir in irgendeiner Weise identifizieren als ausgestattet mit diesem Sensorium, einfach diese Existenz ermöglichen. Denn es ist eine Möglichkeit, unsere Gesellschaft, uns selber, unsere Familien durch einen Blick anzuschauen, der uns einfach unglaublich viel den Kopf weitet. Und deswegen wollen und sollen wir viele Literaturpreise, viele Stipendien, viele deutsche Literaturfonds haben, damit diese poetischen Existenzen, die so schön klingen nach Spitzweg, dass die einfach auch durchs Leben kommen und eben ihre Künste, ihre Kunst vorantreiben. Das ist ein Plädoyer so nebenbei. Nico, kannst du ja weghören.
Also ich muss sagen, dass ich auch diesem Buch eine große Ruhe und eine Schärfung des Blicks verdanke. Das ist ja das Wunderbare an Büchern oder auch anderen kulturellen Ereignissen, dass man in Schulen der Wahrnehmung gehen kann. Und das ist dieses Buch auf jeden Fall. Du hattest aber vorhin, Nico Bleutke, angesprochen, dass du dich jetzt besonders mit der Haltung einfacherer politischer Statements im Moment beschäftigst. Hast du damit angedeutet, dass da ein anderes neues Buch in Arbeit ist? Oder was ist zukünftig von dir zu erwarten?
Das Schöne ist, dass ich das im Vorhinein nie weiß. Ich bin jetzt ganz froh, dieses eine Buch mal fertig zu haben. Damit sind auch so 20 Jahre, was dieses essayistische Schreiben mal ein bisschen geordnet und ich habe tatsächlich das Gefühl, den Kopf ein bisschen freier zu haben, aber was aus den anderen Sachen wird, das ist ja das Schöne. Also wenn ich eine These hätte, die ich dann nur abarbeite, wäre es für mich auch relativ langweilig, sondern ich gehe dahin durch und vergleiche das dann immer auch mit all den anderen Momenten, die zu meinem Leben und zu meiner Wahrnehmung und zu gegenwärtiger Wahrnehmung dazugehören und vermutlich wird es in Richtung Gedichte erstmal gehen, aber es ist eben immer so, dass ich dann auch Teilbereiche in Essays besser behandeln lassen. Ich bin selber gespannt, was rauskommt. Zum Glück weiß ich es jetzt noch nicht.
Einblicke in seine Schreibwerkstatt hat Nico Bleutke uns heute gegeben und Thomas Geiger vom Literarischen Kolloquium Berlin hat diese Runde mit seinem eigenen Blick bereichert. Vielen Dank euch beiden. Einblick in die Schreibwerkstatt von Nico Bleutke gibt natürlich auch sein neues Buch Drei Fliegen über Gedichte, erschienen bei CH Beck mit 327 Seiten zum Preis von 24 Euro. Ich bin Natascha Freundl und einmal mehr dankbar, dass ich eintauchen durfte in dieses lyrische Nachdenken über Gedichte. Lesen Sie weiter und hören Sie uns weiter. In der nächsten Ausgabe spricht meine Kollegin Anne-Dore Krohn mit dem Biografen Benjamin Moser, der die wahrscheinlich bislang größte Susan Sontag-Biografie aufgelegt hat. Susan Sontag, übrigens auch eine große Essayistin.